Aus Liebe zum Pferd, der Podcast für gesund erhaltendes Pferdetraining mit Lisa, Amina und Clara. Aus Liebe zum Pferd, heute mit
Islandpferde in der Reitkunst. Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge in unserem Podcast Aus Liebe zum Pferd. Heute mit mir, Clara. Und wir sprechen heute über das Thema Islandpferde in der Reitkunst. Manche von euch wissen es vielleicht, ich habe 2 Isländer zu Hause stehen und ich habe aber gedacht, ich hole mir jetzt für die Podcast-Folge noch ein bisschen tatkräftige Unterstützung und zwar von der lieben Gerlinde Schnapparelle. Schön, dass du da bist, Gerlinde.
Ja, hallo Clara, ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein.
Genau, weil vielleicht kennt der ein oder andere die Gerlinde schon. Die Gerlinde war nämlich schon mal Gast hier im Podcast. Gemeinsam mit der Amina hat sie da über das Thema der Zirkel gesprochen. Und vielleicht, wenn ihr die Podcast-Folge noch nicht gehört habt, dann hört da doch gerne mal rein. Das ist auch eine ganz tolle Folge geworden. Und genau, ich habe gedacht, jetzt für die Leute, die dich vielleicht nicht kennen, vielleicht kannst du dich noch mal ganz kurz vorstellen und in dem Zuge vielleicht auch schon mal die Frage beantworten, wie du denn zu den Islandpferden gekommen bist.
Ja, die Liebe zu den Islandponys. Wer bin ich eigentlich? Ich bin die Gerlinde, ich bin lizenzierte Bernd-Branderup-Trainerin seit, ich weiß gar nicht, wie vielen Jahren. Habe beim Deutschen Institut für Huforthopädie eine Ausbildung gemacht und schlängel mich jetzt so über die ganzen Jahre durch diverse Ausbildungen, um immer noch mehr Wissen anzuhäufen. Und als Kind habe ich schon mal Islandpferde gesehen. Wir waren aber erstmal so bei den normalen Großpferden und da durfte ich Dressur reiten, springen, alles, was man so als Kind eben machen darf, machen mit unserer Stute. Und irgendwann ging es los. Neues Pferd. Unsere Rosi ist damals gestorben. Islandpferde sind doch hier in der Ecke und die sind doch so rückenschonend für meine Mutter. Wir haben unser Hobby nämlich immer zusammen gemacht und die hat einen Bandscheibenvorfall. Und dann hieß es, super, Islandpferde, die sind doch mit dem Töll total rückenschonend. Ja, und so sind wir zu den Islandpferden gekommen. Und was uns an den Islandpferden so begeistert hat, waren nur nicht die Ponys nur alleine, sondern tatsächlich auch die Menschen. Es war eine ganz großartige Gemeinschaft von Pferdeliebhabern. Wir waren total fasziniert über die anderen Haltungsbedingungen, die ja über die Ursula Bruns rübergeschwappt sind. Da waren wir ganz fasziniert, schlicht und ergreifend. Das war alles so anders. Da waren es Lehrgänge, die Turniere und dann hat es noch ein paar Jahre gedauert. Wir haben dann ganz viele Islandpferde bei meiner damaligen Trainerin auch mitgeritten, mittrainiert, ausgebildet. Dann war ich in Island eine Zeit, habe dort gearbeitet und dann kam auch tatsächlich der erste Isländer zu uns. Und ich glaube, ein paar Jahre später folgte dann auch schon der zweite. Ja, und dann ging es los. Wir waren völlig infiziert. dann ging es natürlich erstmal so das klassische Islandpferdereiten los mit Islandpferdeturnieren, Islandpferdefortbildungen. Da haben wir auch Kurse gemacht, die hießen Tölt und Dressur zum Beispiel. Das war ganz interessant. Dann habe ich meine ganzen Vorbereitungen für Trainerscheine gemacht, habe auch einen Trainerschein beim IPZV damals abgelegt und Kader, Deutsche Meisterschaft. Und irgendwie hat mein Pony dann aber gesagt, stopp, anders bitte. Mhm. Und so sind wir dann in die Reitkunst reingerutscht als Variante B und ich bin meinem Pony sehr, sehr dankbar. Ja, das war jetzt mal so der kurze Abklatsch zum Thema, wie bin ich zu den Ponys gekommen.
Ja, spannend. Ja, weil bei dir war es ja dann so, dass ihr euch ja wirklich bewusst nach einem Islandpferd dann gesucht habt und das gekauft habt. Bei mir war es so, ich bin eher so durch Zufall da reingeraten. Ich habe damals an dem Stall, wo ich auch Reitunterricht hatte, einfach nur eine Reitbeteiligung gesucht. Und da stand halt so ein nettes, süßes Ponychen in der Box und das hat mir so gut gefallen und die Besitzerin hat dann eben nach einer Reitbeteiligung für ihr Pony gesucht. Und dann habe ich das so eine Weile gemacht und war aber völlig, also ich kannte mich überhaupt nicht mit Islandpferden aus und war auch erstmal echt ein bisschen überfordert mit diesen, also meine Stute ist Fünfgängerin, mit diesen fünf Gängen, die dann da auf mich zukamen. Genau, und dann so circa nach einem Jahr hatte die Besitzerin dann vor, nach Neuseeland auszuwandern und hat uns gefragt, ob wir nicht das Pony haben wollen. Und schwupps, hatten wir ein Island-Pony. Und ich stand dann wirklich da und war wirklich am Anfang so ein bisschen überfordert. Also ich mochte sie sehr gerne. Wir konnten auch ja irgendwie im Gelände uns zurechtfinden. Aber alles, was so Reiten in der Halle war, war schon schwierig erstmal. Mich da zurechtzufinden und so reinzufuchsen. Und ich habe dann eben auch schnell festgestellt, dass es gar nicht so einfach war, auch einen Trainer zu finden, der mir das so beibringen konnte, wie ich das gern wollte. Weil, ich wollte ja schon auch irgendwie schon von Anfang an die Zusammenhänge im Pferd verstehen und sehr fein reiten und arbeiten und da gab es echt wenige Leute auch, die sich überhaupt in dem Bereich auskannten. Also Islandpferde und Dressur und das irgendwie zu verbinden und dann auch noch so, dass es mir gefallen hat. Und da habe ich erstmal echt eine Weile auch gesucht, bis ich da auf die Reitkunst gekommen bin, die mir dann da sehr weitergeholfen hat.
Ja, ich erinnere mich noch an unsere Reitstunden so ganz dunkel. Weil ich auf Facebook sogar noch ein Foto von dir habe, was ich mal gemacht habe, während ich dir Unterricht gegeben habe.
Echt? Wie lustig.
Ja.
Das musst du mir mal zeigen.
Ja, das muss ich mal wieder raussuchen.
Ja. 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 Genau, und ich glaube, mit dir habe ich ja dann gestartet. Und ja, ich glaube, du warst so die Erste, die sich da auch in die Richtung einfach da Ahnung hatte, die ich gefunden habe.
Ja, genau, weil Islandpferde doch in manchen Punkten ein bisschen spezieller sind. Und ich glaube, mittlerweile sind wir in der akademischen Reitkunst ein bisschen fitter geworden, was Gangpferde anbelangt. Aber es ist tatsächlich nochmal auch in der Art, wie wir sie ausbilden, noch viel detaillierter, beziehungsweise man muss auch viel mehr um Ecken herum denken. Wo man mit einem anderen Pferd dann sagt, aha, ja, kein Problem, wenn ich nach da will, muss ich vielleicht jetzt den Ansprung nochmal der Vorhand hinzufügen und dann kann ich das und das dadurch verbessern. Und dann steht man vor seinem Islandpony und denkt sich, Moment mal, das kann der ja gar nicht. Okay, also müssen wir dann vielleicht wieder andersrum. Das heißt, viele Sachen, die in anderen Bewegungsabläufen vielleicht natürlich sind, die müssen wir alle schulen.
Ja.
Und dadurch gibt es immer mal wieder ein paar Sackgassen, aus denen man wieder rückwärts raus muss und dann vielleicht nochmal woanders lang, um dann da anzukommen.
Ja. Ja, vielleicht wollen wir da auch direkt schon mal so ein bisschen einsteigen, auch für die, die sich vielleicht mit Islandpferden noch gar nicht so auskennen. Was sind denn die Besonderheiten, die Isländer so haben?
Also das Besondere bei, also ich unterscheide immer so ein bisschen in alter und neuer Schlag, da sich die Zucht ja in den letzten Jahren oder Jahrzehnten extrem verändert hat. Also ich habe noch Isländer, also der eine, der war vom alten Schlag und der andere, der ging schon so ein bisschen in die modernere Zucht, aber ist auch von den Knochen her zum Beispiel noch unglaublich stabil. Also die Dornfortsätze alleine, die sind so richtig noch dick, breit und fett. Und was ich an ihnen so schätze, an diesen älteren Modellen, sage ich jetzt mal, ist eben diese Ruhe, die Pferde noch mitbringen im Charakter und auch die Stabilität, die sie in sich haben, das Körpergefühl, dass wenn doch mal Balanceverlust da ist, wenn es richtig matschig wird zum Beispiel, die kommen dann mit einer Ruhe und einer Gelassenheit durch die Pfützen. Das ist unfassbar. Ich weiß nicht, warst du auch mal auf Island? Bist du da mal geritten?
Ja, ich war erst dieses Jahr war ich da gewesen.
Ah, cool. Mhm,
weil genau, ich war schon immer ein Traum von mir und ich war so, doch, jetzt musst du es mal machen.
Jetzt aber, ne?
Ja,
genau. Und das ist ja schon irre, was für eine Trittsicherheit die haben. Und was ich daran auch so mag, ist der Charakter. Häufig sind es ja eher introvertiertere Pferde, die ein bisschen länger so drüber nachdenken, wie sie das alles so machen werden. Und wenn sie sich dann aber entscheiden, stehen die halt voll dahinter und sind dann auch ziemlich witzig. Und das mag ich am Islandpferd eigentlich sehr, sehr gerne.
Ja.
Was magst du gerne?
Also ich fand es jetzt auch noch mal spannend, dieses Thema alter Schlag und neuer Schlag, weil ich jetzt den Unterschied auch sehr stark merke, weil zum Beispiel meine, also ich habe zwei Isländer jetzt mittlerweile, einmal meine alte Stute, die Biola, die ist jetzt mittlerweile 27 und jetzt meine Jungstute, die Sinfonia, die ist jetzt 5 geworden dieses Jahr. Und bei Biola war es eben so, dass die eher so ein Typ war aus der eher moderneren Zucht und die sind sich halt vom Körperbau super unterschiedlich, das habe ich auch bewusst so gewählt, weil Biola ist super, super schmal, hat ganz dünne Beinchen, ist vorne, wenn du wirklich auf die Brust drauf schaust,
ja,
ist so mini,
ganz schmal.
Also es ist echt Wahnsinn und ich habe sie ja damals bekommen, da war ich halt so 12, 13 oder so und da hat es natürlich super gepasst von den Proportionen auch und so weiter. Aber ich habe dann schon auch gemerkt, dass ich da so ein bisschen auch einfach aus ihr rausgewachsen bin und habe dann halt auch eben gemerkt, welche Schwierigkeiten da auf mich zugekommen sind in der Ausbildung und auch so dieses Thema Balance halten und ja, genau, einfach ihre Hypermobilität, die dann auch noch damit dazu kam. Aber ich habe mich ja dann bewusst trotzdem nochmal für Niesländer entschieden, weil ich einfach den Charakter so gerne habe.
Ja,
ich finde die einfach charakterlich so klasse. Ich finde, die gehen mit einem wirklich durch dick und dünn. Und tatsächlich mag ich die Größe auch ganz gerne. Ich fühle mich mit kleineren Pferdchen schon eher wohler als mit den großen.
Ja, die Handarbeitsposition ist auch eindeutig
praktischer,
wenn man einhändig führen möchte, ist sehr angenehm.
Ja, ja, ich finde, das ist alles einfach ganz schön handlich, aber vor allem einfach der Charakter, der mich so überzeugt hat von der Pferderasse. Und ja, ich habe jetzt aber beim Kauf dann von meinem nächsten Pony dann halt bewusst drauf geachtet, sie ist jetzt eher so der breitere Typ und so ein bisschen stabiler gebaut und halt ganz anders einfach vom Körperbau. Es hat beides seine Vor- und Nachteile, ja.
Genau. Ja, das ist ja wie immer, aber ja. Das Wichtigste ist, denke ich, dass das Herzchen im richtigen Fleck ist, dass man sich eben so gut leiden kann.
Ja.
Und ich denke, wenn man seinen Pony gewinnt für das, was man mit ihm machen möchte, dann machen die das auch mit einer Freude und einer Begeisterung und ja, dann sind kleine Mankos auch nicht ganz so dramatisch, weil sie das eben durch ihr Wissen ausbügeln können.
Ja.
Also mein Isländer, meiner ist jetzt 23, der Kraki. Und der ist körperlich in vielen Dingen behindert, weil er auch ein paar Unfälle hatte.
Mhm.
Auch Fünfgänger. Aber er macht alles durch sein Köpfchenbett.
Mm.
Der ist wie ein Elefant. Also der merkt sich alles, der weiß genau, wie die Sachen funktionieren. Der testet, der probiert und dann speichert er ab.
Ja.
Wenn ich Glück habe in die Richtung, in die ich mir das vorstelle, wenn ich Pech habe, dann ja, muss man dann erstmal ein bisschen wieder in Verhandlungen treten und gucken, ob man da andere Lösungen finden kann. Aber es ist schon faszinierend, also was die mitdenken, das ist Wahnsinn.
Ja, voll. Ich erinnere mich auch noch total dran, als ich mit meiner Stute bei Bent war in Dänemark, da hat er auch mal in einer Unterrichtsstunde hat er so gesagt, naja, also körperlich ist sie ja nicht so talentiert, aber sie ist schlau, also kriegt sie es irgendwie hin. Und das trifft ganz gut irgendwie zu, ne? Also,
Ja, da bin ich voll bei dir. Aber Bent war da nicht immer so gnädig mit Islandpferden.
ja, ich habe schon davon gehört, bisschen.
Ja, in meinem ersten Praktikum hatte ich unsere beiden Isländer mit dabei und mit dem Kraki, das hatte schon alles ziemlich gut geklappt. Der hat kein Talent für die akademische Reitkunst mitgebracht, aber der konnte schon ein bisschen was und der hat sich da mit mir gut reingefuchst. Und unser anderer Isländer, der ist 20 Zentimeter hinten über Bord gewesen. Also muss man sich mal vorstellen, ja. So ein Kinderlineal, ne, was man in die Schule mitnimmt. Und super gerade Hinterhandgelenke. Also die hat er auch nicht gebeugt. Und selbst wenn du das Bein nach vorne gezogen hast, ist es nicht Richtung Schwerpunkt gekommen. Es war also biomechanisch und technisch gar nicht möglich. Ja. Und damals hat der Ben gesagt, naja, also das Pony könnte man ja wunderschön auf die Weide stellen und ein Glas Rotwein trinken und ihm beim Grasen zugucken. Da war ich schon ziemlich geknickt, aber er hat tatsächlich revidiert und wir haben mit dem Pferd noch ganz, ganz viel erreicht. Und er hat eine wunderschöne Arbeit im Schritt gemacht. Er hat gelernt, die Hanken zu beugen, im Stehen und auch ein bisschen Schulschritt zu machen. Aber es war war viel Arbeit. Aber auch da, Gott sei Dank, war er so verfressen. Er wäre nämlich eigentlich lieber Springpferd geworden. Also Military-Strecken und sowas, das war eher unser Ding. Aber Reitkunst, ja, mit genug Keksen, fand das dann eigentlich auch ganz spannend.
Ja. Ja, und ich finde auch so, nach dem, was wir jetzt schon erzählt haben, merkt man auch nochmal, was ich auch so wichtig finde, dass Isländer ja nicht gleich Isländer ist. Ne? Also es gibt ja ganz unterschiedliche Typen von Isländern und es gibt ja auch ganz unterschiedliche Gangverteilungen, die Isländer so mitbringen können. Und ich finde irgendwie, jeder Isländer hat nochmal so sein ganz individuelles Gangbild so für sich. Und je nachdem, was er da so reinmischt, bei dem einen wird ein bisschen mehr der Pass irgendwie reingemischt oder so. Und das finde ich auch immer total spannend und einfach wichtig mit zu bedenken, dass trotz, dass es die gleiche Rasse ist, die nicht alle gleich sind, auch als ich auf Island war, waren so viele unterschiedliche Typen von Größen, von Statur, Exterieur und so weiter, dass man die da gar nicht so alle auch über einen Kamm scheren kann.
Ja, das stimmt. Also zum einen eben die Veranlagung ist super, super unterschiedlich und der Körperbau. Also prinzipiell haben Isländer ja gern zum Beispiel eine leicht abfallende Kruppe, aber wie die Beine darunter konzipiert sind und was die können, ist ja, wie du sagst, halt immer nochmal so ein Riesenunterschied und man kann nicht einfach eine Glocke drüber machen und sagen, ja, mit Islandpferden macht man es eben genau so. Und das finde ich persönlich auch so spannend, dann im Unterricht zu beobachten, wie unterschiedlich die Pferde sich doch dann auch entwickeln. Der eine Isländer, der vorher nicht so einen guten Tölt hatte, wird auf einmal ein recht lockerer Tölter. Und der nächste Isländer sagt, boah geil, jetzt habe ich verstanden, wie ich locker schwingen und traben kann. Können wir streichen, ne? Also wie dann die Pferde auch sich entscheiden, wie sie ihren Körper weiter einsetzen möchten. Das finde ich auch total interessant.
Ja.
Ja, das ist total irre.
Ja. Okay, ich habe für dich einmal ein paar Mythen mitgebracht über Islandpferde. Und ich habe gedacht, wir räumen mal mit so ein paar Mythen auf und sagen mal, was da so vielleicht dran ist und was auch nicht. Mythos Nummer 1. Man sieht ja immer, dass Islandpferde recht weit hinten gesattelt werden. Was hältst du davon? Ich weiß, es ist gemein.
Das ist wirklich sehr gemein. Ja, sehr schwierig tatsächlich, um es politisch gut ausdrücken zu können. Jedes Pferd hat nun mal eine bestimmte Anzahl an Wirbeln und irgendwo kommt hinter der Brustwirbelsäule halt auch die Lendenwirbelsäule. Und da hat man sich schlicht und ergreifend nicht drauf zu setzen. Jeder, der schon mal so ein kleines Skelett in der Hand hatte, sieht, wie die kleinen Flügelchen in der Lendenwirbelsäule eben seitlich rausstehen. Und da setzt man sich nicht drauf. Und wenn man auch weiß, was eben unten an Eingeweiden mit dranhängt an diesen Stellen, wird es dann nochmal ein bisschen brisanter. Aber warum wird das eigentlich gemacht? Also dass es nicht gesund ist. Darüber sind wir uns einig, aber wieso wird das eigentlich gemacht? Und das ist auch ganz einfach. Wenn ich da hinten auf die Lende und den empfindlicheren Teil, der nicht mehr so stabil ist, Druck drauf gebe, versucht das Pferd da wegzukommen und drückt sich weg. Wenn ich dann noch vorne ein bisschen gegenhalte und ziehe, macht das Pony ein super Hohlkreuz und dadurch schmeißt die Beine besser, allein auch durch die Verspannung. Es geht also hier eigentlich wirklich darum, so viel Beinschmeißen wie nur irgendwie möglich zu kreieren. Und ja, von daher für die, die das möchten, ist das eine praktische Sache, aber gesundheitstechnisch finde ich es eher schwierig. Und ich muss sagen, also ich habe jetzt nicht den allerschmalsten Hintern. Ich bin froh, wenn ich so schon drauf passe. Wenn ich da den Sattel auch noch heute nach hinten legen würde. Uiuiui. Nee.
Ja, ich habe jetzt auch, als ich für meine Jungstute auf Sattelsuche war, habe ich toll. Auch festgestellt, die hatte halt auch einen relativ kurzen Rücken dann noch und ich dachte mir schon so, eieiei, das wird schwierig. Ich glaube, ich dürfte jetzt auch nicht viel breiter sein, sonst wird das schon eng werden.
Ja, als man gucken kann. Ja, genau.
Ja, genau, aber ich glaube, diese ganze Sattelthematik lässt sich ja auch schon so ein bisschen erklären oder verstehen, wenn man sich einfach auch mal selber vorstellt. Ich meine, beim Menschen ist ja auch die Lendenwirbelsäule eine sehr empfindliche Region oder wo man auch oft Probleme kriegt. Und wenn man einmal da so gegengedrückt bekommen hat, dann macht man ja die gleiche Reaktion wie das Pferd. Und ich glaube, ja, wenn man sich das mal selber wirklich an sich auch vorstellt, merkt man schon, dass das eigentlich nicht so nett ist. Da braucht man nicht viel anatomisches Verständnis für, glaube ich, um das sich vorzustellen.
Genau. Das sehe ich auch so. Ja, aber es ist halt immer, ne, es muss ja immer höher, schneller und weiter sein.
Ja.
Muss man halt zu Maßnahmen greifen.
Ja, und höher, schneller und weiter und das auch noch in schnellem Tempo wird halt bei Isländern oder bei allen Pferden oft schwierig.
Ja, allerdings.
Oder führt zu sehr merkwürdigen Methoden, die die Leute sich da so ausdenken können.
Ja, tatsächlich. Stimmt.
Das genau.
Ja, das ist ja genau wie auch dann eben das Thema mit dem Gewicht, ne? Dass ein Pferd ja unfassbar viel Gewicht tragen kann.
Ja.
Was hast du dazu gehört? Hast du da mal so Rechenbeispiele oder irgendwas mal bekommen? Oder?
Also es gibt ja tatsächlich, es gibt doch dieses eine Rechenbeispiel. Ich kann es dir jetzt gar nicht mehr genau sagen. Ich bin nicht so gut mit Zahlen, aber wie viel Gewicht generell, also jetzt nicht nur ein Islandpferd, sondern generell Pferde tragen können. Und wenn man das mal auf den Isländer ummünzt, haut das ja vorne und hinten nicht hin.
Nee, genau. Also das klappt irgendwie nicht so richtig, ne? Also es ist wieder auch hier zu betrachten, was ist das für ein Pferd, was da vor mir steht? Hat der einen super langen Rücken?
Ja.
Dann ist die Brückenkonstruktion natürlich eher geschwächt. Es ist eher ein kompakteres Pferd, dann klappt das ein bisschen besser. Und dadurch, dass früher die Pferde ja sehr, sehr kurz und sehr, sehr kompakt waren und auch sehr, sehr breit, hat man gesagt, ja, die können auch super Gewichte tragen. Aber das bedeutet nicht den dicken Mann, der zu weit hinten im Sattel sitzt, um es jetzt mal ganz überspitzt zu sagen, sondern tatsächlich Koffer.
Ja.
Ja, es wurde ja eben zum Transport verwendet und jetzt mittlerweile, wie wir ja schon festgestellt haben, die Zucht hat sich verändert, da passt jetzt auch nicht mehr unbedingt ein schwerer Koffer drauf, ne?
Ja, und jedes Islandpferd sieht anders aus und muss individuell betrachtet werden, aber prinzipiell glaube ich schon, dass es ein großes Thema ist, dass oft zu schwere Menschen auf Islandpferden sitzen, weil es eben noch so dieses veraltete Ding gibt. Ja, das passt
total,
schon, das ist ja ein Isländer.
Auch wir haben uns am Anfang da jetzt nicht ganz so viel Gedanken damals gemacht und dann waren wir auf dem Kurs und da hat sich jemand, der Trainer, auf ein Pony gesetzt und das Pony ist so richtig runtergesunken, hat das richtig gesehen, wie das so zwischen den Vorderbeinen so runtergegangen ist. Ich habe es auf Video tatsächlich, das hatte ich ein paar Jahre später wiedergefunden, als ich so Erinnerungen rausgesucht hatte. Und dann ist mir erst aufgefallen, was damals da eigentlich passiert ist. Na, das Pferd hat in der Thoraxschlinge komplett nachgegeben, weil es das nicht halten konnte. Das war schon echt schockierend, aber das war damals ganz normal.
Ja, krass. Ja. Ja. Okay. Dann der letzte Mythos, und damit können wir dann vielleicht auch ein bisschen überleiten zu den Themen danach, ist, Islandpferde sind nicht für die Dressur geeignet.
Ja, es kommt, finde ich, ja immer so ein bisschen drauf an, was will ich so machen später. Also wenn ich jetzt meine Meisterprüfung reiten möchte, ist vielleicht ein Isländer nicht so geeignet. Aber wenn wir es jetzt auf uns, auf unsere normalen Pferde runterbrechen, soll ja eben die Dressur oder die Reitkunst ja für das Pferd etwas bieten. Somit würde ich sagen, wenn das, was ich tue, nicht hilft, ist es nicht gut fürs Pferd. Und solange ich das Gefühl habe, dass das, was ich mit meiner Reitkunst oder mit meinem Handwerkszeug, um Richtung Kunst zu kommen, wenn ich damit etwas Gutes für das Pferd tue, ist ja alles super. Mhm. Und dann müssen wir halt gucken, wie weit wollen wir kommen, wie weit kann das Pony kommen. Und da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, da geht echt eine ganze Menge. Somit sollte eigentlich, wie Bent ja immer so schön sagt, ne, die Dressur ist nicht das für das Pferd da, sondern die Dressur, nee, Quatsch, verhaspelt. Ja, sag mal jetzt, also, herrje, die Reitkunst, nein, herrje, kennst das, du das, wenn du den Faden so dermaßen verlierst? Warte mal, hast du
also,
das gerade?
Ja, warte, die Dressur ist für das Pferd da, nicht das Pferd für die Dressur.
Ja!
Oder? Ja, so rum.
Ja, ich glaube, so rum war es. Oh, Mann.
Aber ich musste gerade auch überlegen. Es ist
ja
auch gar nicht einfach.
Verknotet. Ja. Ich habe es ja jahrelang hinten auf meinem Auto kleben gehabt. Also eigentlich müsste ich es wissen, aber du.
Ja, manchmal.
Ja, manchmal passiert das so.
Ja, genau. Und wenn man aber nach diesem Leitsatz ja arbeitet, dann, es ist ja,
erklärt sich's ja eigentlich schon.
Ja,
eigentlich ist es mit dem Satz schon
die Antwort
erklärt. Ja, ich muss einfach gucken, wohin will ich, wohin kann mein Pferd, kann man sich da einigen.
Ja, und ich denke, in jedem Fall ist es ja möglich mit, ich sag jetzt mal, jedem Islandpferd, es sei denn, ich habe jetzt ein Pferd mit enormen körperlichen Einschränkungen oder chronischen Erkrankungen, aber sonst würde ich mal behaupten, es ist mit jedem Islandpferd möglich, zumindest eine solide Grundausbildung
Total. Zu
erreichen.
Ja, sehr. Also ich habe ganz, ganz viele Islandponys in meinem, also der Besitzer, ne, die Besitzer der Islandponys in meinem Kundenkreis, und die entwickeln sich alle wirklich toll. Also die machen alle eine wunderschöne Basisarbeit, und die neu dazukommen, die fuddeln sich in aller Ruhe durch. Da habe ich jetzt noch nie das Gefühl gehabt, dass da jemand in der Basisausbildung auch irgendwo stecken bleibt. Mhm. Und die werden so schön, diese Island-Ponys, das finde ich so faszinierend. Dann siehst du dieses knauzelige Pony auf der Wiese stehen, wie es da mümmelt.
Ja.
Und dann kommt das in die Bahn und hast ein leichtes Gruppe herein, der Brustkorb geht ein bisschen hoch und das Pony wird so riesig und so imposant. Ja, da geht einem echt das Herz auf.
Mhm. Ja, ja, weiß ich, was du meinst, ja.
Mhm.
Genau.
Auch die flauschen Mähne. Oh,
ja.
Ein Traum. Ja.
Ja.
Richtig gut.
Genau, du hast ja jetzt eben schon gesagt, dass du auch einige Islandpferde in deinem Kundenstamm oder als Schüler hast. Was sind denn da so die häufigsten Hürden oder Schwierigkeiten, mit denen deine Schüler zu tun haben?
Also so das Erste, was mir da in den Sinn kommt, ist tatsächlich das Gefühl für Takt.
Mhm, ja, das hätte ich jetzt auch direkt als Erstes gesagt.
Ja, gell?
Ja.
Genau, also man lernt ja, aha, der Schritt ist ein Viertakt, aber was machen da die Füße und was macht eigentlich dabei der Rücken? Denn Islandpferde können ja Rücken und Füße wunderbar voneinander abkoppeln. Und da erstmal überhaupt den Schüler wieder in Fühlen zu bekommen, wie eigentlich ein Schrittschwung und ein Schritttakt wäre und sie war das in aller Ruhe dem Pony erklären.
Ja.
Denn die Ponys haben häufig ja ein bisschen Sorge, dass wenn sie ihre Statik ändern, also eine Hilfe annehmen, um zum Beispiel die Schultern in eine neue Richtung zu wenden, ein bisschen Sorge umzukippen.
Mhm. Ne?
Was ein Island-Pony hat, hat's und das ist Stabilität, so wie es ist. Punkt. Und da die Ponys zu überzeugen, mutig zu werden und auszuprobieren, wenn die das mal verstanden haben, dass das cool ist und dass da was geht, sind die ja dabei. Aber das ist tatsächlich so ein bisschen am Anfang das Problem für beide.
Ja, und es ist ja auch gar nicht so einfach dann für den Reiter, wenn er es vielleicht auch nur gewöhnt ist, Islandpferde zu reiten oder immer das gleiche Islandpferd reitet, dann verliert man ja auch so ein bisschen das Gefühl selber dafür, wie fühlt sich eigentlich ein korrekter Rückenschwung im Schritt an. Und dann kann man es ja dem Pferd auch gar nicht mehr so gut vielleicht vorgeben.
Genau, je nachdem, was man selber dann halt auch noch mitbringt an Problemen. Ich hatte jetzt vor ein paar Wochen eine Schülerin mit einer Gehbehinderung als Wochenschülerin bei mir und die kann dadurch auch nicht normal laufen. Das heißt, auch sie hat ihren natürlichen Schwung verloren.
Ja.
Und somit war es dann noch schwieriger, ihr eigenes Lahmen, was sie aufs Pferd übertragen hat, herauszukristallisieren und das Pferd, was auch passig läuft, auch davon zu überzeugen, dass man etwas ändern kann. Genau, also es ist zum einen das, was wir mitbringen, aber eben auch, ja, was das Pony mitbringt und uns vielleicht auch wirklich jahrelang, wie du sagst, erklärt hast. Das ist ein Riesenprozess, der da passiert. Ja. Aber es ist trotzdem dann so schön zu sehen, wenn es dann Klick macht und auf einmal beide schwingen und sagen, oh, cool, das fühlt sich jetzt aber, das fühlt sich aber besser an, ne?
Ja, voll. Ja. Und ich finde, im Schritt ist es dann immer alles meist noch machbar. Wenn es dann Richtung Trab geht, wird es dann schon, finde ich, für alle ein bisschen schwieriger. Und meine Schüler müssen da, finde ich, auch ganz viel lernen, Thema Takt, auch dem Pferd überhaupt einen Takt vorzugeben. Also nicht einfach nur, dass sie irgendwie sagen, und Trab.
Und los.
Und los, sondern dass sie wirklich sagen, ich hätte gerne, dass du diesen Takt annimmst. Und das fällt vielen, finde ich, ganz schwer, so dieses, also auch, finde ich, nicht Islandpferdebesitzern, für die ist es ja auch super wichtig, aber ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich viele da einfach schwer tun und dass sie gar nicht so ein Gefühl haben, auch dafür, was wäre jetzt auch ein realistischer Takt, den mein Pferd gut übernehmen kann.
Ja, das stimmt. Also ich sage immer, die Vision, wie wird das sein, wenn es richtig toll ist?
Ja.
Ne, dass ich die eben entwickeln kann und je nachdem, wie gut eben der Schüler dann auch ein Taktgefühl hat, ne? Das ist ja dann auch nochmal ganz wichtig, ne? Also wenn jemand früher Flöte gespielt hat oder Gitarre, da ist es viel leichter.
Ja.
Mit zu arbeiten, als wenn jemand im Musikunterricht kein Instrument gespielt hat.
Ja,
oder es dann sogar noch ein bisschen in die Jugend mit verschleppt hat.
Ja.
Ja, das stimmt.
Ja.
Aber auch finde ich es bei den Island-Ponys ganz, ganz spannend, ihnen zu erklären, wo die Hinterfüße sind. Also die Art, wie man ein Hinterbein oder wie man die verschiedenen Gelenke der Hinterhand bewegen könnte, zu erklären, ist da auch nochmal total interessant. Wenn wir unsere Ponys so beim normalen Laufen sehen, hat man bei vielen Isländern, ich will es jetzt nicht pauschalisieren, wenn die vorschwingen, das Gefühl, irgendwie beugen sich ja da gar keine Gelenke. Den Ponys dann zu erklären, dass man anders abfußen kann, dass man ein Sprunggelenk zusammen mit dem Knie beugen kann, dass auch das Fesselgelenk unabhängig vom Rest der Welt sich beugen kann. Also das ist tatsächlich, das sind so Sachen, die brauchen echt Zeit. Ich erinnere mich, dass ich mit dem Kraki damals über ein halbes Jahr in der Halle gestanden habe und ich versucht hatte, ihm zu erklären, wenn ich dich mit dem Stöckchen am Rührbein hinten touchiere, dass er den Fuß hochhebt. Oder auch, wie du sagst, Gruppe herein. Das weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen. Im Schritt konnte ich so ein tolles Gruppe hereinreiten, aber im Traben Gruppe herein hat er einfach gesagt, nee, meine ich. Ich glaube, da habe ich fast 2 Jahre dran rumgebastelt, bis er gesagt hat, ach, das ja klar, ist ja gar kein Problem. Na prima.
Ja.
Sag's doch gleich. Ja, danke auch fürs Gespräch. Genau, ja, also das ist tatsächlich so die Challenge, ne? So die Hinterhand ausbilden.
Ja.
Die ist da einfach so automatisch dran gekoppelt in ihrer Funktion.
Ja. Umso schöner ist es dann, wenn es klappt, ne?
Ach, total, das ist der Wahnsinn.
Ja.
Ja.
Also die absolut. Arbeit lohnt sich schon.
Sehr. Also ich finde auch, wenn Island-Ponys sich so schön bewegen, da kommt nichts dran.
Ja.
Muss ich echt sagen. Also es ist ja nur mein eigenes Empfinden, aber da geht bei mir immer das Herzchen auf. Ein schön ausgebildetes Island-Pony. Ja, genial. Total hübsch. Ja.
Wenn du Island-Ponys ausbildest, arbeitest du dann auch den Tölt oder lässt du den komplett weg?
Also ich sage mal so, ab wann ist es Tölt? Das ist ja dann auch mal so ein bisschen Definitionssache. Früher war es ja wirklich dieses Dickel-Dackel-Dickel-Dackel-Dickel-Dackel, also wirklich dieser ganz klare Viertakt. Mittlerweile ist es ja eher auf den Turnieren hin zum Passigen verschoben, wenn man sich so die Bilder und die Videos anguckt. Also ich verfolge das jetzt nicht super aktiv, aber was man halt immer mal so mitkriegt, das Island Pferd, die Verbandszeitschrift, kommt ja bei uns immer noch ins Haus geflattert. Wo wollte ich jetzt drauf hinaus? Ach so, ja, genau, der Tölt. Ich denke, wenn wir an diesen Dickel-Dackel-Dickel-Dackel-Dickel-Tölt denken, ist es häufig bei Viergängern, die schon recht viel Tölt mitbringen, so, dass der Tölt sich verbessert durch die Arbeit. Die Ponys werden nochmal einen Hauch lockerer und dann sind das einfach nette Naturtölter, die nicht über eine Muskelspannung, sondern ja, wie würde man heute sagen, über fasziale Strukturen tölten können. Und da würde ich sagen, tut die akademische Reitkunst was für den Tölt. Unser Isländer, unser Kjarkö damals, der war so einer. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an den Kraki denke, der ist Fünfgänger. Der ist eingetöltet worden. Er wurde auch eingepasst. Also man kann sich auch vorstellen, was da so passiert ist. Dass er töltet und der will nicht mehr tölten. Der macht das nicht. Im Gelände, wenn es super uneben wird, man muss sich aus irgendeinem Morass befreien, dann macht er das, dann geht das Allradsystem an, der Tölt geht an, er wurschtelt sich raus, aber dann ist auch wieder gut. Auch im Privatleben töltet er eigentlich gar nicht mehr. Also nur wenn er mal Angst kriegt und flüchtet und verspannt und losrennt, kann es mal passieren. Aber tatsächlich ist es meistens dann eher der Galopp und dann der Trab mit viel Schub hinten raus. Aber ich verbiete es nicht, denn wenn wir sehen, dass ein Pony Balance verliert, wird es passig, töltig. Und das ist ja auch für mich als Ausbilder eine Information. Oh, da geht gerade was schiefer, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann lass mal gucken, wie das vielleicht wieder lockerer wird. Und wenn es dann lockerer tölt, ist es ein lockerer Tölt.
Also, ja.
Ich selber tölte gerne. Ich finde das Gefühl einfach unfassbar geil. Es macht so viel Spaß.
Ja.
Aber da unser Kjarkö leider nicht mehr lebt und meiner nicht will, passiert es uns einmal im Winter, wenn wir einen heißen Moment haben in der Halle und dann geht es einmal richtig rund. Aber eigentlich haben wir außer einmal im Jahr in der Halle nie Lust.
Ja.
Also, ja.
Ja, weil ich finde es super spannend, das Thema, weil ich mich jetzt natürlich auch damit beschäftige, mit meiner jungen Stute. Einfach mit dem Thema, bilde ich den Tölt aus oder lasse ich es sein? Und ist es mir für die Reitkunst förderlich oder eher nicht? Weil, also ich meine, klar, ich gehe natürlich jetzt auch mit dem Anspruch dran, dass ich sage, ich will mein Pferd ja der Reitkunst entsprechend arbeiten und ausbilden. Und auf der anderen Seite tölte ich schon auch mal sehr gerne durchs Gelände. Und da stehe ich tatsächlich, also noch nicht jetzt, weil sie wird jetzt gerade erst eingeritten und so, das wird alles ein Thema für noch in ein paar Jährchen. Aber trotzdem frage ich mich schon, A, wird es mal eine Sache sein, die ich halt ausbilden möchte? Und B, wie mache ich das? Weil ich finde, man sieht auch, ich lehne mich jetzt mal ein bisschen weit aus dem Fenster und sage, man sieht sehr, 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 sehr wenige Pferde, die wirklich schön tölten jetzt im ich meine mit schön tölten, so tölten, dass sie sich wirklich im Tölt über den Rumpftrageapparat tragen und nicht einfach im Rücken festmachen, den Unterhals rausdrücken und ab geht die Post. Und ja, das sind so Themen, mit denen ich mich gerade beschäftige. Will ich das ausbilden? Und wenn ich es ausbilden möchte, habe ich natürlich auch den Anspruch, dass ich es schön ausbilden möchte.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Und ich denke, schlussendlich muss das Pferd das entscheiden, oder?
Ja, ja.
Ja. Und wenn man dann Glück hat, sagt das Pony, oh, ein bisschen Tölt wäre ganz nett und eventuell halt dann nicht.
Ja.
Ja, also würde ich jetzt, glaube ich, sagen, ich will wirklich nur akademische Reitkunst, dann würde ich persönlich mir auch ein Pferd kaufen, was sehr saubere, schön getrennte Grundgangarten hat und Tölt fast gar nicht hat oder anbietet. Ne?
Ja.
Wenn ich da wirklich mehr rein will, weil ich sehe auch häufig jetzt so in Schülerkreisen, da sind so talentierte Island-Ponys dabei, die haben halt einfach von der Gangqualität her einfach gute Grundgangarten und wenig Tölt. Und das ist dann schon echt eine krasse, ein krasser Gamechanger einfach. Ne?
Ja. Ja, ich merke es auch jetzt bei meiner Stute, wie viel das ausmacht. Das ist ja auch nochmal für mich ein Riesenunterschied jetzt zu meinen beiden Ponys. Bei meiner alten Stute habe ich ja unheimlich lange gebraucht. Oder, also ich glaube, ja, wir sind dann irgendwann an den Punkt gekommen, dass sie einen Schritt mit wenig Pass gehen konnte. Ich glaube, der war immer ein bisschen drin. Ganz haben wir ihn nie rausgekriegt. Und dass ich traben konnte. Und das ist jetzt so ein Unterschied für mich, dass ich jetzt meiner Stute einfach sagen kann, trab. Und sie sagt, ja, Trab.
Man steht da und denkt sich, wow.
Ja, und ich dachte, cool, geht auch einfacher.
Ja, ja, genau. Ja, von daher scheint das ja ein Pony dann zu werden für mehr akademische Reitkunst.
Ja, ich bin mal gespannt, weil tatsächlich bietet sie auch den Tölt gar nicht so viel an. Also jetzt zumindest nicht, also in der Arbeit hat sie gar nicht wirklich die Idee, es sei denn, sie... auf der einen Seite macht sie sich manchmal ein bisschen fest im Unterhals und tut sich schwer, sich fallen zu lassen. Da rutscht sie da dann manchmal so ein bisschen rein. Aber ja, auch auf der Koppel oder so, es ist nicht so, dass sie das jetzt als ihre Gangart wählen würde. Es ist eher so der Zockeltrab, den sie dann in so einem langsam gemütlichen Trab watschelt sie so vor sich hin und sagt, das ist meine Gangart der Wahl.
Ja, schön, das ist cool. Ja, klingt auch nach sehr bequemen Ausritten später.
Ja, ich glaube auch. Kann ich mir auch gut vorstellen. Genau, vielleicht können wir noch mal abschließend sagen, auch vielleicht um ja jetzt Leuten auch Mut zu machen, die vielleicht irgendwie einen Isländer haben und sich schwer tun und ja, irgendwie vielleicht auch ein bisschen frustriert sind, dass alles vielleicht ein bisschen langsamer funktioniert als mit einem anderen Pferd. Was wären von deiner Seite aus so vielleicht irgendwie ein Tipp oder ein Ratschlag, den du den Leuten geben würdest?
Ich glaube, so rückblickend, wenn ich so jetzt auf meine eigenen und auf die Schülerpferde gucke, ist es eigentlich kleinschrittiger arbeiten, als man es schon tut im normalen Leben, dass man manche Sachen noch viel genauer erklärt, mit dem Ziel, noch mehr Bewusstsein für den eigenen Körper, dem Pony, zu erklären und ein Gefühl zu geben. Ich glaube, das ist das ganz, ganz Wichtige, dass man sich das auch dann ganz arg, was wir vorhin ja schon hatten, ne, visualisiert und sagt, wie soll das denn später aussehen? Dass man sich gar nicht zu sehr in das, wie es jetzt ist, rein hängt, dann sagt er, wenn das Pferd ein bisschen lockerer im Hals wird, weil es reinwendet, dann sieht das Schulterblatt oder der Oberarm so und so aus. Dann wird er so aus der Bewegung herauskommen. Da habe ich jetzt eine Vision. Ich finde, man kann die Ponys so toll in Visionen reinarbeiten. Mhm. Und also das ist tatsächlich mein Tipp, dass man sich schon vorstellt, wie geht's weiter und wie klein kann ich die Sachen auseinandernehmen. Meine Erfahrung ist, umso kleinlicher, umso besser. Mhm. Und Zirkustricks helfen tatsächlich nur bedingt.
Ja.
Darf man alle wieder nacharbeiten.
Mhm. Ja, die Erfahrung durfte ich auch sammeln.
Ah, wo hast du Zirkustricks gehabt?
Ach, also so ein bisschen spanischen Schritt haben wir gemacht, ein bisschen Steigen und solche Geschichten. Und sie haben uns auch in manchen Bereichen, hat uns auch das Steigen so ein bisschen geholfen, muss man schon auch sagen. Aber jetzt im Nachhinein hätte ich es vielleicht auch anders gemacht, ja.
Ja, ja. Bei mir ist es das Erste, was mir einfällt, tatsächlich der Galopp. Mhm. Ich habe ja meine Wappenträgerprüfung und auch die ganzen Updates mit meinem Kraki geritten.
Ja.
Und in der Wappenträgerprüfung musst du zum Schluss auf beiden Seiten einen schönen Zirkel galoppieren. Mhm. Ja, mit einem Isländer kann ein schöner Zirkel auch eine echte Challenge werden.
Ja.
Und entweder ist man unfassbar schnell, dann könnte das noch irgendwie hinhauen, aber das Ganze in gepflegt ist ziemlich schwierig. Und tatsächlich habe ich damals ein bisschen getrickst und so ein bisschen im Pseudo-Hüpferle.
Das habe ich auch
echt
gemacht.
Gelobt, mit meiner. Mhm. Genau, ja, ja. Also das war so einer so der ersten Tricks, die ich ausprobiert hatte, weil es jetzt fängt er, der ist 23, jetzt können wir darüber nachdenken, was ist Schulgalopp, was ist ein Terrain und so ein Spaß, ne? Aber ich meine, wann habe ich meinen Wappenträger mit dem gemacht? Ich weiß gar nicht, vor 12 Jahren oder was. Mhm. Das war gar nicht möglich. Aber die Ehrenrunde musste ich trotzdem machen, weil dieses ganze Rumgehüpfe und Gehopple hat ihm natürlich eine Tür aufgemacht, dann hebe ich mich da einfach aus dem Brustkorb hoch und dann wird es schon. Und jetzt eben dann zu sagen, nee, stopp, jetzt mal über den Rücken mit Hinterhand und mit dem Brustkorb in eine bestimmte Richtung. Also da musste ich auch dann ein bisschen nacharbeiten wieder.
Ja.
Also das war nur geschummelt, aber eine Abkürzung war es nicht.
Ja, den Weg sind wir auch eingeschlagen. Ich hatte dann das Steigen entwickelt und dann dachte ich, cool, jetzt hat sie schon mal eine Idee von, es geht irgendwie aufwärts nach oben hoch. Und dann habe ich das eben auch über so einen hüpfenden Galopp genommen. Es war dann auch eher ein bisschen geschummelt.
Ja, ja, genau. Ja, siehst du, da haben wir doch beide dieselbe Erfahrung gemacht, dass man dann eher liebevoll in aller Ruhe die kleinen Details weiterarbeiten sollte. Ja. Und ich finde, dann gibt es auch irgendwann immer so den Moment, wo es ein Geschenk gibt, wenn man brav war.
Ja, ja, das stimmt. Genau. Und ich finde, man kann auch noch so ein bisschen als Tipp oder Ratschlag sagen, sich auch wirklich auch an diesen kleinen Dingen zu freuen.
Ja, die sind gigantisch.
Ja, ich finde es auch immer so schön, wenn man dich auch mit deinem Kraki arbeiten sieht, dass du, finde ich, immer sehr wertschätzend ihm gegenüber bist und ihn immer richtig feierst, wenn er irgendwas macht. Und ich glaube, das merken die Pferde auch in der Arbeit total, ob man wirklich wertschätzend mit ihnen umgeht und sich über kleine Erfolge freut oder ob man sagt, oh Mann, warum funktioniert das jetzt schon wieder nicht und warum sieht das vielleicht nicht so toll und elegant aus wie jetzt bei einem Spanier oder so.
Ja,
sondern dass man das auch einfach, das Pferd auch so nimmt in seinen Möglichkeiten, die es hat und sich daran erfreut.
Ja, kleine Dinge loben, das ist, denke ich, so einer der Schlüssel. Denn es sind ja auch häufig ganz kleine Reaktionen, die zu einer größeren Kette dann zusammenkommen. Und ich habe auch immer das Gefühl, wenn ich die Kleinigkeiten nicht mehr bewundere, sondern dann sage, das ist ja halt jetzt so, wie es ist. Jetzt nehmen wir mal das nächste. Ärgert sich das Pony bei mir zumindest dann auch häufig über geringe Wertschätzung. Ja. Also diese kleinen Dinge loben und sich freuen und dankbar sein und viel Wertschätzung entgegenbringen, dann kriegt man auch echt eine ganz, ganz große Menge an Energie und Begeisterung für das gemeinsame Projekt zurück. Und ich muss jetzt auch echt sagen, dass ich das Gefühl habe, dass mein Pony häufig viel detaillierter schon in die Halle reinmarschiert, als ich es tue. Also der ist so ein Professor, das ist unwahrscheinlich.
Ja. Ja.
Ja, also der erwartet das auch, muss man auch ganz klar sagen, ne? Über die Jahre erwartet das Pony auch, dass man abliefert. Das ist nicht gut, nur jetzt machen wir mal.
Ja, ja. Genau, jetzt haben wir ja schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass es einfach super wichtig ist, mit den Islandpferden viel Geduld in die Ausbildung zu stecken, sie für kleine Dinge wirklich auch zu loben. Und ja, vielleicht können wir jetzt nochmal sagen, wenn wir das denn machen, wo kann denn dann die Reise hingehen?
Ja, also wenn ich jetzt an unseren Kjarke damals denke, der war durch die akademische Reitkunst tatsächlich einfach ein super schöner Tölter im Gelände. Und er hat so eine starke Thoraxschlinge bekommen, dass wir auch noch viel gesprungen sind tatsächlich, auch größer, also so L für die, die eher so im Englischbereich unterwegs sind, so die 1,30, 1,40 waren kein Problem für einen 1,41 Islandpony. Also der wurde einfach unfassbar stark dadurch und wunderschön. Und ja, also das war einfach faszinierend. Also dieser Kerl da, irre. Also wir haben auch, in Galopprennen sind wir auch schneller geworden, so auf der deutschen Meisterschaft, muss man sagen.
Ja.
Das waren schon echte Szenen. Und mit dem Kraki bin ich ja wirklich nur noch akademisch unterwegs, abgesehen von tonnenweise Zirkuslektionen, die wir natürlich beherrschen. Mit dem habe ich dann meinen Wappenträger gemacht. Ich habe mein Update gemacht und jetzt bereiten wir uns so ein bisschen auf das Älterwerden vor. Und er hat einen schönen Schulschritt und ich kratze so ein bisschen am Levadenring. Den werden wir wahrscheinlich nicht schaffen, weil er einen kaputten Innenmeniskus hat und Levaden auch einfach nicht halten kann. Aber es ist faszinierend, was er allein mit seinem Willen da eben zustande bringt. Und das ist echt irre. Und es ist so eine Freude, in der Handarbeitsposition ihn neben sich zu haben. Und er hat die Mähne auf einer Seite und diesen krassen, schön aufgewölbten Hals aus dem Brustkorb heraus zu bewundern. Boah, das ist einfach der Hammer, wenn er schön läuft. Also das ist, da lohnt sich die ganze Wurstelei und die kleinen Details und die machen es auch so wertvoll. Also ich habe von ihm durch diese Detailarbeit so viel mitnehmen können, also auch diese ganzen Details, die hätte ich mit anderen Pferden so nicht direkt mitgenommen, vielleicht beim nächsten Pferd dann.
Ja.
Das ist schon echt irre. Und bei dir so?
Ja, für mich war es mit auch das Größte, dass ich mit meiner alten Stute die Boden- und Longenarbeitsprüfung hingekriegt habe. Da war ich sehr, sehr happy, habe ich sehr geschwitzt davor und währenddessen. Aber da war ich wirklich schon sehr stolz auf sie, dass sie das oder dass wir beide das gemeinsam auch geschafft haben. Und ja, ansonsten war für mich, glaube ich, das Schönste, dass sie vor allem durch die versammelte Arbeit so stolz geworden ist und sich so gefreut hat an dem Ganzen und dann auch wirklich so einen ganz anderen Ausdruck bekommen hat, wie du schon sagst, so dieser Unterschied
so
von dem Pony, Ponychen, was auf der Weide steht und dann auf einmal, was da in versammelten Tritten im Schritt sich groß macht, stolz macht und das cool findet, das war für mich, glaube ich, so das
Das ist so toll.
Das Schönste und auch dieses Gefühl, wenn sie dann auch wirklich auch beim Reiten leicht geworden ist im Schritt in den Schultern und ich wirklich das Gefühl hatte, sie trägt mich so schön und sie kann ihren Körper einfach gerade gut einsetzen. Das war schon immer ein schönes Gefühl. Und ja, mit meiner jungen Stute mal gucken. Da bin ich jetzt mal gespannt, wo der Weg so hinführt.
Ja, da bin ich auch total gespannt.
Ja.
Wir sehen uns ja vielleicht sogar dann auch im November.
Genau, im
Hab
November.
Ich gehört.
Ja, im November ist wieder Ben Branderup-Kurs in Erbach. Und ja, können wir ja auch direkt mal ein bisschen Werbung machen. Also wer
ja,
von euch Podcast-Zuhörern da hinkommen will, die Gerlinde, du bist auf jeden Fall da, hast du gesagt.
Genau. Und ja. Der Kurs wird von meiner Kollegin, der Corinna Reubold, organisiert. Und das ist immer, ja, eine total schöne Atmosphäre.
Mhm. Ja, finde ich
kalt
auch.
Ist, aber wenn man sich ein bisschen einmuckelt, es gibt auch immer sehr viel Tee und Kaffee und Glühwein hatten wir letztes Mal auch, oder war das Punsch?
Stimmt.
Glühwein oder Punsch hatten wir da, also
ja.
Es war super.
Ja, genau, also wer von euch da noch Lust hat zu kommen, wir würden uns auf jeden Fall freuen, euch zu sehen.
Allerdings.
Letztes Jahr hat mich tatsächlich eine angesprochen, die den Podcast hört.
Ah, wie toll.
Ja,
super.
Das war richtig cool. Also ja, wir freuen uns sehr, wenn ihr da herkommt und uns besucht.
Ja, sehr.
Ja.
Wir freuen uns auch, glaube ich, immer beide über Island-Pony-Geschichten.
Ja, genau. Ja. Ja, sehr schön. Dann ganz lieben Dank dir, Gerlinde, dass du wieder dabei warst bei der Podcast-Folge. Und ja, ich hoffe, ihr Zuhörer hattet auch Spaß beim Zuhören und konntet ein paar Anregungen für euch und euer Training mitnehmen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.
Macht's gut. Vielen Dank
Tschüss.
Für die Einladung.